Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
Und heute sprechen wir mit Dr. Elvira Meyer-Kompt, Vizepräsidentin und Personaldirektorin für Operations bei Airbus Defence and Space. Sie ist Französin, kann Chinesisch, ist Mindset-Pionierin, Linkshänderin und liebt Berge. Liebe Elvira, du kannst doch Chinesisch. Kannst du uns sagen, was Lernen auf Chinesisch heißt?
Oh, das ist so weit weg. Ich habe vor 10 Jahren Chinesisch gelernt. Das ist Shui, Shui. Aber ich hoffe, dass die Aussprache passt, weil es bei mir immer ein Thema war.
Das macht nichts. Ich habe mal gelesen oder ich habe mal so mitbekommen, in meiner Familie ist jedes zweite Kind bei der Mutter von 6 Kindern Linkshänder gewesen. Also die kamen Rechtshänder, Linkshänder, immer. Und meine Mutter behauptet Stein und Bein, dass man sehr kreativ ist, wenn man Linkshänder ist. Ist das so bei dir? Und wenn ja, wie wichtig ist die Kreativität für die digitale Kompetenzentwicklung?
Okay, spannende Frage. Ja, also ich bekomme immer die Rückmeldung, also das ist nicht nur meine Wahrnehmung, sondern auch die Fremdwahrnehmung, dass ich schon sehr kreativ bin. Mhm. Und wie wichtig ist das für die Entwicklung von der digitalen Kompetenz? Ich glaube in der Tat, diese digitale Welt verändert sich so schnell, dass man eine hohe Flexibilität, Pragmatismus auch so haben möchte. Und da spielt das Thema Kreativität eine sehr wichtige Rolle. Also man sagt auch, um da die digitale Kompetenzentwicklung am besten zu ermöglichen, braucht man auch einen Kontext mit einer hohen Diversität, einer hohen Vielfalt, um auch diese Kreativität zu fördern. Mhm. Also natürlich bin ich noch besser, wenn ich in einem Team bin, was auch sehr diverse ist, würde ich mal sagen.
Also ein Team dann aus Linkshändern und Rechtshändern. Und
genau.
An dieser Stelle kann man ja auch das Geheimnis lüften, auch ich bin Linkshänder, bekennender
Linkshänder. Genau.
Ich bin die einzige Rechtshänderin in der Runde.
Okay. Es freut mich zu hören, Philipp, dass du auch Linkshänder bist.
Genau. Liebe Elvira, Berge lieben. Ist Digitalisierung auch ein weiterer Berg, der erklommen werden will?
Ja, also Digitalisierung, das ist in der Tat ein langer Weg. Also ich weiß es nicht, ob wir das als Bergen sehen sollten. Für mich ist es eher eine sehr breite Landschaft. Eine sehr breite Landschaft, wo es am besten Sinn machen würde, eher vom Berg bis zum See zu sehen, mhm. weil man für das Thema Digitalisierung eine sehr holistische Ansatz und Perspektive braucht. Über Prozesse, über Firmen, über Ökosystem. Und deshalb könnte man ganz oben bei den Bergen am besten diesen holistischen Ansatz haben, weil man diese breite Perspektive hat.
Also liebe Elvira, du redest von den Seen und das ist natürlich eine super Vorlage. Wir haben ja vieles über dich gelesen und über das, was bei Airbus passiert. Und ihr arbeitet ja auch mit einem Data Lake, also einem Datensee. Was ist denn das und wozu ist es gut?
Ja, also ein Data Lake ist praktisch da, wo wir alle Daten sammeln, also aus unterschiedlichen Quellen. Und die Schwierigkeit mit dem Data Lake ist eigentlich nicht diese Datensammlung, sondern wie hoch ist die Qualität von den Daten in diesem Data Lake. Also wenn man sich so eine Landschaft vorstellt, sieht unser Data Lake nicht immer sehr sauber aus heutzutage. Mhm. Und die Nutzung von der Daten hängt an der Qualität der Daten und hängt an der Qualität von diesem Data Lake. Und deshalb brauchen wir eine grundsätzliche Awareness, also Bewusstsein über die Wichtigkeit der Qualität der Daten. Und die Wichtigkeit der Qualität der Daten hängt natürlich von der Data Culture, also die Kultur der Daten in der Firma.
Du hast jetzt gerade schon die Kultur erwähnt. Das ist für mich ein schöner Ansatzpunkt, mal ein bisschen über die Kultur auch von Airbus zu sprechen. Airbus ist bekannt dafür, ein total internationaler Konzern zu sein, hat seine Wurzeln in Frankreich, in Deutschland, in Großbritannien. Ist diese Internationalität für euch jetzt vielleicht auch ein Vorteil, wenn es um die Digitalisierung geht, dass man einfach unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Disziplinen dann auch in dieses Thema mit einbringen kann? Wie nutzt ihr diese Internationalität auch im Hinblick auf die Digitalisierung?
Ein ganz wichtiger Punkt, Philipp, in der Tat, also Airbus Defence and Space, weil ich in Airbus Defence and Space bin, ist eigentlich sehr, sehr europäisch. Mhm. Aber europäisch, also mit Spanien, Frankreich, England und Deutschland als wirklich die treibenden Länder. Mhm. Und diese vier Länder sind auf Augenhöhe. Mhm. Und die sind auch zusammengebracht. Airbus ist ein europäisches Konzern. Und das bedeutet, dass von Anfang an sollten diese unterschiedlichen Länder und Mitarbeiter aus diesen Ländern sich miteinander sehr, sehr gut verstehen. Mhm. Das ist nicht so wie anderen Firmen, die nur in einem Land gegründet wurden und dann sollte sich alle an diese Kultur von diesem Land anpassen, sondern die sollten alle eine Empathie, ein Verständnis von den unterschiedlichen Denkweisen, Arbeitsweisen, entwickeln, um zusammen arbeiten zu können, um auch zusammen Ergebnisse zu schaffen. Und ich glaube in der Tat, dass es einen großen Vorteil ist für dieses sogenannte Verständnis von den anderen in einem Digitalisierungsprozess, die man dann auch so braucht. Also als Grundlage ist es wirklich da und kann die Firma dafür helfen. Ja.
Ist es vielleicht manchmal auch eine Herausforderung, dass es dann sozusagen, ich nehme jetzt mal diese vier Länder, man fragt viermal, was ist für dich Digitalisierung oder was ist für dich Industrie 4.0 und bekommt dann vielleicht sozusagen so ein bisschen vier unterschiedliche Sichtweisen. Das kann ja ein Vorteil sein, manchmal vielleicht aber auch eine Herausforderung, wenn man so diese Heterogenität hat.
Also in dem Fall nicht für das Thema Digitalisierung, weil unsere Produkte werden praktisch, also Teile von den Produkten werden immer in den vier Ländern entwickelt und danach haben wir unsere Final Assembly und auch in unterschiedlichen Ländern, bei uns vor allem für Military in Spanien und Deutschland und für Space eher in UK, Frankreich und Deutschland. Mhm. Aber das sind transnationale Teams, die immer zusammenarbeiten und insofern haben diese transnationale Team wirklich eine ähnliche Sicht über das Thema. Ich glaube, das hängt eher an den Menschen. Also inwieweit waren die Menschen in Digitalisierungsprojekte bereits involviert oder gar nicht? Weil, wie wir das geschrieben haben in unserem Kapitel, hängt das Learning sehr, sehr stark an den Projekten. Hat man schon Projekte verbunden mit diesem Thema gehabt oder nicht?
Brauchen die Mitarbeiter ein besonderes Vertrauen zueinander, um sowas durchzuziehen? Spielt Vertrauen eine große Rolle?
Ja, Vertrauen spielt eine sehr wichtige Rolle, weil es auch um das Thema, wie teile ich meine Daten? Also wenn ich meine Daten nur für mich behalte und sie nicht sammle in diesem Data Lake, dann kann man auch sogenannte Business Continuity oder End-to-End-Sicht nicht schaffen. Und insofern ist das Thema Vertrauen ein sehr, sehr wichtiges Thema. Miteinander, natürlich mit dem Thema Vertrauen hat man das Thema auch Data Privacy oder besondere Konfidentialität, die man haben kann gegenüber unseren Kunden. Also wir arbeiten für die Verteidigungsminister von den europäischen Ländern, für die NATO. Und da haben wirklich aus der DNA unsere Mitarbeiter oft ein bisschen, sie machen sich halt Gedanken, ob sie das überhaupt dürfen, diese Daten zu teilen, aufgrund von diesem besonderen Umfeld, in dem wir auch so arbeiten.
Mhm. Wir haben gerade auch über Vertrauen gesprochen. Wie schafft ihr es denn auch, das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen in die zukünftige Entwicklung zu bekommen? Man merkt ja auch, dass sich eure Branche sehr stark verändert. Es gibt ja, unkonventionelle neue Brancheneinsteiger. Man hört von unterschiedlichen Firmen wie SpaceX und so weiter, die sozusagen jetzt auch mit ähnlichen Lösungen, ja nicht mit ähnlichen Lösungen, aber einfach auch mit Produkten auf den Markt kommen. Braucht ihr dazu auch eine neue Denkweise, ein neues Mindset, um sozusagen mit dieser neuen Welt auch umgehen zu können, die vielleicht nicht mehr so klar strukturiert ist, wo es Airbus gibt und so die typischen Konkurrenten? Wie geht ihr das an?
Ja, also in der Tat gehen wir da sehr, sehr stark Richtung Leadership und Verhalten, die wir dafür brauchen. Also das wird auf Airbus Group Ebene dann auch so getrieben. Natürlich müssen wir anders miteinander umgehen. Wir brauchen auch eine andere Leadership-Style. Man kann nicht in einem Agile-Projekt, also wo wir die meisten Digitalisierungsprojekte, die laufen durch diese Agile- oder Scrum-Ansatz, da muss man wirklich auf Augenlevel zusammenarbeiten. Das heißt, diese alte Hierarchie funktionieren überhaupt nicht. Mhm. Außerdem kommt das Wissen verändert sich sehr, sehr schnell und man braucht wirklich das Wissen von allen Mitarbeitern. Das funktioniert nicht mehr, dass der Leiter alles weiß und an seine Mitarbeiter erklärt, was zu tun gibt. Man braucht wirklich die kollektive Intelligenz von den Teams und von der Organisation, um da die besten Lösungen zu entwickeln.
Wir müssen die Führungskräfte von morgen genauso selbstbewusst sein wie früher und müssen die Mitarbeiter selbstbewusster werden. Was für eine Rolle spielt dieses Selbstbewusstsein in diesem Prozess der Digitalisierung?
Also ich würde mal sagen, Selbstbewusstsein, es geht sehr stark um das Thema, sogenannte Thema Speak-up, vor allem von den Mitarbeitern, dass wir auch den Umfeld schaffen als Leader, sodass die Mitarbeiter sich trauen, Ideen zu teilen und auch Bemerkungen zu machen, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn sie wirklich sehen, dass wir scheitern könnten. Und das war in den früheren Prozessen nicht immer unbedingt vorhanden. Also das heißt, die Leader müssen wirklich diese sichere Umfeld schaffen, also das wurde genannt Safe Environment, also Google hat sehr, sehr viel da an dem Thema gemacht und da machen wir auch so viel. Und was heißt das von den Leader Verhalten? Das heißt, die müssen auch Verletzlichkeit zeigen, weil wenn man Verletzlichkeit zeigt, das fördert dann auch mehr, wenn man auch so Feedback von seinem Team auch fragt, also das sagt diese Offenheit und die Tatsache, bitte traut ihr euch zu sprechen, ich mache auch Fehler. Mhm. Also die Fehlerkultur und Verletzlichkeit und sogenannte Humility ist sehr, sehr wichtig von den Führungskräften und dann von den Mitarbeitern, dieses Gefühl, ich darf und ich traue mich auch zu.
Das finde ich einen total spannenden Aspekt, weil meine Erfahrung in den letzten Jahren war gerade, unter Führungskräften ist es teilweise immer noch sehr schwierig zuzugeben, wenn man einen Fehler gemacht hat und auch manchmal zuzugeben, dass man zum Beispiel die Notwendigkeit hat zu lernen, also dass man einfach etwas noch nicht weiß. Also mir fällt das oft so in so Management-Meetings auf, wo man schon immer noch so ein bisschen den Kampf der Alpha-Tiere sieht und jeder versucht so auch eine sehr dominante Position einzunehmen. Wie weit sind wir in dem Bereich? Also brauchen wir da vielleicht ganz grundsätzlich auch ein anderes Menschenbild, was die zukünftige Führungskraft angeht und vielleicht auch andere KPIs, andere Schulungsmaßnahmen, um diese Art der zukünftigen Entscheiderinnen und Entscheider dann auch letztlich zu formen?
Ja, also in der Tat werden die Leaders für ihre Leadership-Kompetenzen anders bewertet als in der Vergangenheit. Mhm. Also es geht nicht um hart sein und da allein die Sachen entscheiden und seine Team nicht mitzunehmen. Die KPI, also diese Key Performance Indikatoren für die Leaders sind anders. Die haben wir dann auch so angepasst.
Also heute schon, die sind heute schon verändert.
Ja, ja, die wurden schon geändert.
Hast du mal ein Beispiel für KPI?
Das ist, also zum Beispiel in den KPI, wenn ein Leader, ein Executive exzellente finanzielle Performance hat, aber von dem Feedback her, dass es rauskommt, dass er seine Leute nicht mitgenommen hat, dass es sehr viel Unzufriedenheit gibt, dass er seine Kollegen da auch nicht mit involviert hat, dann wird er da sehr, sehr schlecht bewertet und die gesamte Bewertung wird ziemlich durchschnittlich sein.
Okay, spannend.
Ja, also das ist bei Airbus, also ich war 18 Jahre bei Siemens, war ein bisschen anders. Bei Airbus, sie sind extrem konsequent mit diesem Thema Verhalten gegenüber den Kollegen und dem Team. Und das wird sehr, sehr ernst genommen. Das ist, würde ich mal sagen, der Rahmen, der gegeben ist. Sehr, sehr wichtig ist aber, wie verhalten sich auch unsere Top-Manager. Und aus diesem Grund machen wir auch so Fake-Up-Night zum Beispiel, also wo sie wirklich über ihre Fehler sprechen, sehr, sehr offen. Und wir fördern auch sehr, sehr viel das Thema Feedback auf alle Ebenen. Also jedes Jahr wird es auch geprüft. Und wenn ein Team keine Feedback-Runde gemacht hat, dann wird es bis zum CEO kommuniziert.
Oh, okay.
Genau. Und dieses Jahr haben wir sogar sogenannte Upward-Feedback, das heißt Feedback wirklich zwischen Teams gegenüber den Leaders. Und wenn es nicht gemacht ist, dann wird es auch bis zum CEO berichtet.
Das ist sehr spannend. Was für eine Rolle spielt ein CEO bei dieser digitalen Transformation und wie erfolgreich das durchgeführt werden kann?
Also der spielt in der Tat eine sehr wichtige Rolle, weil wie man das immer so sagt, traditionell, man braucht schon eine sehr klare Vision und Richtung, das für alle Mitarbeiter, wo es hingeht. Und der CEO ist derjenige, der das nicht nur geschäftlich, also businessmäßig, sondern auch von den Kultur und von den Mindsets auch diese Rahmen, also diese DNA schaffen sollte.
Wir hatten auch sehr viel Spannung gelesen, dass es eine Value Journey gibt bei Airbus. Also eine Value Journey, was für ein Ziel verfolgt das und was genau ist das? Und vor allen Dingen, wie wird es umgesetzt?
Ja, also die Value Journey ist etwas, was sehr stark von unserem CEO, Dirk Hocke, getrieben wurde. Dirk Hocke war extrem involviert in den ganzen Industrie 4.0-Themen, auch auf Regierungsebene zusammen, mit Angela Merkel damals in Deutschland, mit einer großen Gruppe. Und das ist, was damals so rauskam, dass das Thema Werte extrem wichtig ist. Und er hat das ziemlich schnell umgesetzt bei Airbus Defence and Space, als er seine Rolle übernommen hat, dass wir wirklich alle Mitarbeiter gefragt haben, was sind eure persönlichen Werte? Das wurde dann so aggregiert, sodass wir danach die Werte für Airbus Defence and Space definieren. Und warum ist es wichtig? Weil in einer schnell veränderten Welt, also wie diese digitale Welt, wo es sehr viel Unsicherheit gibt, dann brauchen wir eine gemeinsame Foundation, also in dem Fall, Entschuldigung, wenn ich das englische Wort nutze, eine gemeinsame Grundlage, was sich nie ändern wird. Und diese gemeinsame Grundlage, da sind diese Werte. Und wenn die Menschen merken, also meine persönlichen Werte passen gut zusammen mit den Unternehmenswerten, dann gibt es eine automatische intrinsische Motivation für die gemeinsamen Ziele des Unternehmens. Also das heißt, es gibt ein perfektes Match in dem Fall zwischen intrinsischer Motivation und Unternehmensziele.
Haben wir vorhin schon gerade über Werte gesprochen, auch über die Rolle des CEOs. Bei euch wird die digitale Transformation auch durch das DTO, Digital Transformation Office, unterstützt, natürlich auch durch den ganzen HR-Bereich. Kannst du mal so ein bisschen erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie da auch so die Aufgabenteilung aussieht zwischen dem Transformation Office, zwischen HR und inwiefern sich vielleicht auch die Rollen da verändert haben im Laufe der Zeit, gerade auch aus HR-Sicht?
Ja, also es wurde ursprünglich eine DTO-Organisation auf Airbus-Ebene gesetzt. Und da saßen sie auch zusammen mit der HR. Also DTO war eher für den technischen Teil und HR für das Thema Mindset und Kultur. Und die Idee von der DTO war auch, da Leute zu haben, die wirklich unsere Art und Weise zu arbeiten, Informationen zu bearbeiten, auch zu challengen innerhalb von der Organisation. Das heißt, dass viele neue Leute sind von außen gekommen nach Airbus, zu Airbus für diese DTO-Organisation. Da muss sie aber schon wissen, dass auf Airbus-Ebene diese DTU-Organisation existiert jetzt nicht mehr an sich so. Es wurde integriert in dem Engineering und Engineering-Organisation. Bei Airbus Defence and Space haben wir noch eine DTU-Organisation, die direkt von unserem CEO geführt wird. Genau, also die Aufteilung ist sehr klar, also auf der anderen Seite ein bisschen mehr technisch, aber auch verbunden mit dieser sogenannten Community of Practice, also wie sammelt man auch das Wissen, wie schafft man auch eine digitale Kultur und HR ein bisschen mehr auf das Thema Leadership Behaviors und die gesamte Grundlage, die wir brauchen mit den Werten für diese digitale Transformation.
Vielleicht noch eine Nachfrage dazu zum Thema HR. Es wird ja manchmal immer noch so ein bisschen, zumindest in manchen Firmen, ich hoffe, bei euch ist es nicht so, auch so ein bisschen über HR geschimpft. Die sind zu verwaltungstechnisch unterwegs und zu langsam. Und ja, wie weit seid ihr mit der Transformation von HR, dass HR eben auch stärker in Richtung sozusagen Facilitator wird und Berater in-house? Und vielleicht auch, was sind deine Überlegungen zur Zukunft von HR? Wo siehst du die Zukunft von HR in den Konzernen?
Also bei Airbus, also die Veränderung von HR hat ziemlich, also existiert schon seit ein paar Jahren. Also es hat in 2016 angefangen, wurde damals von den Head of HR Thierry Baril getrieben, anhand von diesem neuen digitalen Kontext, um in der Tat die Rolle von der HR von mehr eine Verwaltungs- und administrative Rolle, auch eine Begleitung von den sozialen Prozessen, die sind halt immer noch da, mehr zu einem Businesspartner und Begleiter von den kulturellen und Veränderungen der Organisation führt. Was heißt jetzt konkret? Das heißt schon auch eine Upskilling auch von den HR-Mitarbeitern und auch vielleicht auch anderen Leuten holen, die auch andere Kompetenzen und andere Denkweise haben. Ich gehöre dazu, weil ich 18 Jahre lang nicht in der HR war und in die HR gehen wollte, um gerade diese digitale Transformation zu begleiten. Aus diesem Grund wurde ich da auch dafür rekrutiert, auch mit einem Coaching-Background und psychologisches Hintergrund, um da auch die Veränderung von den Menschen und Organisationen zu begrenzen. Und ich glaube, die Zukunft ist halt in einer Mischung. Also die Zukunft ist eine Mischung zwischen unsere HR-Experten, weil es bleibt ein juristischer Rahmen. Wir brauchen weiterhin die Experten für den sozialen Dialog, für die juristischen, arbeitsrechtlichen Themen und dann mit anderen Leuten, die also die Digitalisierungsthemen sehr gut verstehen, die diese Business-Herausforderungen sehr gut verstehen und da die HR als richtige Partner dann positionieren können.
Also, liebe Elvira, wenn wir schon bei HR sind mit richtigen Partnern und super Ideen, Airbus hat ganz tolle Lerninitiativen. Da haben wir viel Spaß gehabt, als wir dann gelesen haben, Shake and Shape für die frühen Talente, My Way für die Frauen und Passion for Growth für alle Generationen. Ist das wichtig, die Leute zu unterteilen? Und haben solche Sachen eine hohe Akzeptanz? Oder bringen sie auch Leute zusammen, weil sie Gruppen angehören? Was hat es auf sich, so tolle Namen zu haben? Shake and Shape nehme ich mit heute.
Also diese Initiativen sind sehr, sehr wichtig für die Transformation. Also die gehören zu dieser mehr, also da haben wir die Organisation nicht als eine Summe von Boxes betrachtet, sondern wirklich nicht analog, sondern wirklich wie ein lebendes Organismus betrachtet. Und wenn wir die Organisation als ein lebendes Organismus betrachten, dann sind diese Community wirklich die Möglichkeit, die ganze DNA zu verändern. Warum haben wir drei unterschiedlichen? Es wurde einfach mit Shake and Shake mit den Jüngeren gestartet, weil wir da nicht so guten Überblick über unsere jüngeren Talente hatten und es wurde eine Art und Weise gesucht, um die zu identifizieren und auch zu entwickeln in eine andere Art, wie diese klassische Programm für Entwicklung. Also da, wo sie mehr aktiv sind, wo sie wirklich Projekte treiben, für den sie ein persönliches Interesse haben und dafür Visibilität und Transparenz auf der Top-Management-Ebene bekommen. My Way ist ganz klar mit dem Ziel von mehr Vielfalt, also Gender Diversity in dem Fall zu schaffen, und wurde als Community gegründet, weil wir auch wissen, wenn wir auch da eine Transformation schaffen wollen, funktioniert es viel besser mit den Communities, weil die Community-Teilnehmer wirklich in den Driver-Seat sind. Also die sind wirklich diejenigen, die die Aktivitäten treiben und lernen dadurch auch ganz anders. Und dann kam das Thema, okay, wir haben etwas für die Jüngeren, wir haben etwas für die Frauen, aber es gibt viele andere Mitarbeiter, die sich gern engagieren würden, auch für Themen, für denen sie auch eine starke Leidenschaft haben. Und aus diesem Grund haben wir Passion for Growth gegründet auch, die auch dazu zielt, dass man auch dieses unternehmerische Denken schafft, weil die gründen da so Projekte und Community, um Themen zu treiben, an denen sie sehr, sehr stark glauben. Und die machen auch eine natürliche Verbindung zwischen unterschiedlichen Abteilungen innerhalb von Airbus und verbinden sich auch mit anderen Initiativen, die außerhalb von Airbus funktionieren. Also die sind sehr wichtige Elemente, um Airbus in dem gesamten Ökosystem da zu verbinden.
Wir haben jetzt gerade gehört, dass ihr versucht, für bestimmte Bereiche auch bestimmte Initiativen zu initiieren, um dann auch die Menschen darin zu fördern. Das ist super gut. Gleichzeitig zeigt es, glaube ich, auch immer wieder die Herausforderung, dass die Konzerne von heute immer noch sehr stark eben auch durch Bereiche durchzogen sind. Ja, technische Bereiche, Disziplinen, Domänen. Was ist euer Ansatz, um die für die Digitalisierung so wichtige Zerstörung der Silos sozusagen voranzutreiben? Das ist ja auch immer noch so ein Thema, wo wir gefühlt schon seit 20 Jahren drüber sprechen. Aber wenn man sich so umguckt, dann sieht man immer noch relativ viele Silo-Prozesse, noch etwas Silo-Denken hier und da. Was ist da dein Ansatz oder euer Ansatz bei Airbus?
Also das ist ein sehr wichtiges Thema, wo es in der Tat nicht so einfach ist, von einem Tag nach dem anderen das zu verändern. Und was wir dafür machen, also wir setzen transfunktionelle Teams, also multifunctional Teams, wo wir eine Mischung von Vertretern aus unterschiedlichen Abteilungen haben, die zusammenarbeiten an möglichen Lösungen, um diese Kollaboration zu verbessern. Und dann haben wir auch dieses Jahr, dadurch, dass wir merken, dass das ist nicht so selbstverständlich, es gibt weiterhin viele Blockaden, dass wir auch dafür Kollaboration und Kooperationstrainings dann auch gezielt auch dazu anbieten möchten. Für das Top-Management sowie für die Mitarbeiter, die da auch Interesse haben.
Es gibt also verschiedene Kulturänderungen innerhalb von Unternehmen. Und du hast jetzt auch von einigen Initiativen erzählt, die so feste Ziele haben und fest organisierte Trainings sind. Wie hoch bewertet wird diese Sozialkompetenz, also miteinander, voneinander zu lernen, auf der informellen Art und Weise gewertet da bei Airbus?
Also da sind wir auf dem Weg, das zu berücksichtigen. Ich glaube, das war jahrelang eine Kompetenz, die nicht so berücksichtigt wurde. Aber heutzutage, also jetzt spreche ich über meinen Bereich Operations, wenn wir uns die Talente anschauen oder die Mitarbeiter und sich mit Potenzial, dann gucken wir nun nicht nur auf deren Performance, also was sie erreicht haben, geschäftsmäßig, sondern inwieweit sind diese Personen auch engagiert. Und eine Person, die engagiert ist in einer Community, die ich vorher erwähnt habe, bedeutet, dass diese Person etwas breiter denkt, ohne dass man diese Person sagt, du musst auch über deine Abteilung hinaus etwas tun. Und das interessiert uns. Das sind halt die Menschen, die bei uns auch als Change Agent für diese grundsätzliche Transformation sehr viel unterstützen können. Und die machen das nicht nach dem Motto, Elvira, sag mir, was ich zu tun habe, sondern die kommen zu uns und sagen, wir haben Ideen. Dürfen wir das umsetzen?
Dazu braucht es auch neue Kompetenzen, um das tun zu können. Das ist vielleicht jetzt mal auch so eine Überleitung zu einem ganz wesentlichen Aspekt auch von deinem Buchbeitrag. Kannst du mal so ein bisschen übergeordnet zunächst einmal erläutern, welche Rolle das Kompetenzmanagement zukünftig bei Airbus einnimmt oder welches es jetzt schon einnimmt und was auch so eure übergeordnete Strategie und Herangehensweise ist, um sozusagen die Kompetenzen für die Zukunft gut zu managen?
Ja, also das ist in der Tat ein Bereich, was sich ständig ändert. Und wir sind auch dabei, diesen Bereich für dieses Jahr nochmal zu verändern. Okay. Warum? Weil in der Vergangenheit war das Thema Kompetenz auch in Silos. Mhm. Weil es gab die Abteilung, also die sogenannte Academies, die wirklich die technische Kompetenz sich angeguckt hat, die wir natürlich für Flugzeugbau oder für Satellitenbau, für die unterschiedlichen Zertifizierung brauchen. Mhm. Also es gab wirklich so Pflichttraining, Pflichtkompetenz und das wurde von einer bestimmten Abteilung gemacht in dem Fall. Und alles, was Leadership-Kompetenz ist, wurde von einer anderen Abteilung gemacht. Mhm. Und dann hatte man auch nochmal das Culture Evolution, was eher die Teams-Kompetenz sich angeguckt hat. Mhm. Und wo wir zurzeit dran arbeiten, ist, wie geben wir eine einheitliche Sicht für unsere Mitarbeiter über diese unterschiedliche Ebene von den Kompetenz, die wir von dem erwarten, dass sie an allen Ebenen praktisch etwas tun. Also, dass sie auch an ihre fachliche Kompetenz arbeiten, an ihre Leadership-Kompetenz und an ihren Team-Kompetenz arbeiten.
Ja, also mehr verzahnt, mehr synchronisiert. Ja. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Nachfrage. Hat Corona das Thema bei euch beeinflusst? Also wurde das Kompetenzmanagement, vielleicht auch eure Ansätze, Pläne, Strategien jetzt auch nochmal durch das vergangene Jahr in irgendeiner Weise vielleicht in die eine oder andere Richtung beeinflusst? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich unabhängig davon zu sehen?
Also ich würde sagen, von den Themen hat es jetzt nichts geändert, weil also von Corona unser Betrieb könnte weiterhin funktionieren. Also wir haben bei uns keine Verspätungen in unsere Lieferungen gehabt. Also das hat gut funktioniert. Ich würde mal sagen, eher in der Art und Weise zu lernen, sind wir viel mehr auf digitales Learning gegangen. Was, glaube ich, gut ist, weil das ermöglicht wirklich alle Mitarbeiter eine ähnliche Learning oder Training zu haben, wo man früher nach Toulouse fliegen sollte. Das ist jetzt nicht mehr Pflicht. Also ein bisschen mehr Flexibilität.
Das ist ja wunderschön, dass sehr viel Flexibilität da ist. Ich habe auch, also ich merke, während wir sprechen heute, dass mir 1000 Lieder durch den Kopf gehen. Ich werde zum Sängerin wegen Airbus. Ich war schon bei My Way bei Frank Sinatra und jetzt überlege ich mal wegen eurer Top-Down- und Bottom-Up-Strategie, wo ich da 1000 Lieder kenne. Warum ihr beide Wege geht und nicht einer? Warum ist das wichtig, wenn man das Ganze betrachtet?
Warum ist es wichtig, Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz zu haben?
Beide, ja, mhm. Genau.
Ja, weil die Transformation muss von beide Ebenen kommen. Also es muss von oben kommen, weil die Leader sind diejenigen, die auch die Richtung geben, die auch zugehört werden von den Teams. Auf der anderen Seite, wir merken, wenn wir uns nur an den Leader beziehen, das wird nicht immer bis nach unten kaskadiert. Also es gibt leider je nach Persönlichkeit Menschen, die vielleicht unsere Message anders rüberbringen werden. Und um eine richtige, tiefe und nachhaltige Transformation von unserer Organisation haben wollen, brauchen wir praktisch andere Spritze in der Gesamtorganisation. Und dieser Bottom-up-Ansatz ermöglicht eine andere Dynamismus zu schaffen in diese Veränderung, was offen für alle Mitarbeiter ist, unabhängig von deren Position oder von deren Job-Level in dem Fall. Das ist wirklich offen für alle.
Und wie motiviert man die Menschen? Wie macht man sie neugierig, die Menschen, die nicht so beweglich sind, neugierig auf diese Veränderung?
Also wir versuchen, es gibt unterschiedliche Reaktionen auf das Thema Digitalisierung und Veränderung. Es gibt diejenigen, die einfach mitmachen, die stellen sich nicht so viele Fragen. Es gibt diejenigen, die richtig Angst haben, weil sie ungern aus ihrem Alltags, aus ihren Habits, aus ihrer Komfortzone rauskommen, aus ihrer Persönlichkeit. Und dann gibt es viele, eigentlich die große Mehrheit, die einfach nicht wissen, wie sie sich verändern wollen. Das heißt, wir brauchen in dem Fall unterschiedliche Ansätze, auch je nach Typen, je nach Persönlichkeit. Für diejenigen, die Angst haben, brauchen wir einen Rahmen, was diese Sicherheit bringt und auch sehr klare Aussage, was wir von denen brauchen. Für die anderen, die mitmachen und pragmatischer angehen, müssen wir den motivieren, viel zu lernen, weil diese Neugier da ist, also dass wir mit denen auch so weiterhin so wachsen können. Und für die große Mehrheit, die einfach nicht weiß, wo es hingeht, dann geht es wirklich über unterschiedliche Kanäle der Kommunikation, wie wir diese Leute mitnehmen können. Aber oft sind sie nicht dafür oder dagegen, die sind halt, die beobachten auch sehr viel.
Kann man jeden Menschen neugierig machen? Glaubst du das?
Ich glaube nicht, dass man jeden Mensch neugierig machen kann, weil jeder hat seine sogenannte Agenda. Mhm. Aber man kann ein Bewusstsein schaffen, dass es ein Thema ist, was für die Firma wichtig ist. Und bei Airbus sind die Mitarbeiter schon extrem engagiert. Und also das Thema Aerospace, meistens machen das wirklich auf alle Ebenen aus Leidenschaft. Also sie sind stolz auf ihre Produkte. Und wenn man das auch so als Verbesserung von unserer Produktentwicklung und Positionierung im Markt gibt, dann können wir schon unsere Mitarbeiter da so mitnehmen.
Jetzt mal so ganz überspitzt gesagt, also zukünftig werden wir ja viel, viel mehr künstliche Intelligenz haben, nicht nur in unseren Produkten, sondern auch in unseren Prozessen. Brauchen wir dann überhaupt noch kreative Mitarbeiter? Ich meine, der Algorithmus in der künstlichen Intelligenz wird doch dann eigentlich einen Großteil unserer Aufgaben übernehmen, oder wie siehst du das?
Ja, also wenn ich mal mit meinen Experten und Kollegen mich da um das Thema unterhalte, dann ist die Antwort, dass wir natürlich das Wissen von unseren Mitarbeitern und die Kreativität brauchen, weil die Algorithmen sind so kreativ, wie wir Menschen kreativ sind. Also die Algorithmen sind praktisch ein Spiegel, wie wir sind, mit unseren Bias, mit unserer Perspektive über die Prozesse, über die Wertschöpfungskette und machen das halt, was wir von denen erwarten. Mhm. Also das ist sogar umso wichtiger, wie ich das vorher gesagt habe, diese Vielfalt zu haben für die Kreativität und da immer wieder zusammen mit der künstliche Intelligenz, da die besten, also eine höhere Effizienz und die besten, die Prozesse zu verbessern und ein Customize-Angebot anzupassen. Also wir sehen das bei uns und das ist bei den Blue Collar, also wirklich am Werk zu sehen, die arbeiten zusammen. Das ist für den, und das wird auch von unseren sozialen Partner auch sehr, sehr gut akzeptiert. Das geht eher um die Verbesserung von den Arbeitsbedingungen und effizienter, um sich auf Sachen zu konzentrieren, wo der Mensch dann auch einen größeren Mehrwert hat. Mhm.
Vielleicht noch eine Nachfrage in dem Zusammenhang. Ich habe in deinem Beitrag gelesen, ihr habt KI-Botschafter. Kannst du da über dieses Konzept mal ein bisschen was erklären? Ich glaube, die Anne wollte gerade die gleiche Frage stellen.
Ja, also bei den Artificial Intelligence, wir haben in unserem Buch da über unseren Ansatz gesprochen. Wir haben so ein Tool, das ist ein Assistent, der unterstützt in diese Produktionsprozesse wirklich alles, was wir lernen in unseren Work Order zusammen, sodass diejenigen, also die dann am Werk arbeiten, wenn sie eine Frage haben, dann geht es viel, viel schneller, anstatt ihr Chef anzurufen oder das Manufacturing Engineering Abteilung anzurufen, dann können sie sich an diese künstliche Intelligenz beraten lassen.
Okay, spannend.
Ich habe mal auch eine Frage. Also du hast ja vorhin über die Blue Collar und die White Collar Worker gesprochen. Was für eine Rolle spielt beim Lernen das Verständnis für die Welt der anderen? Wie weit muss man verstehen als White-Collar-Worker, was der Blue-Collar-Worker dann für Herausforderungen hat und auch andersrum?
Also das Verständnis ist natürlich sehr, sehr wichtig. Blue-Collars und White-Collar arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Ich glaube, die Herausforderung ist vor allem zwischen unterschiedlichen Abteilungen. Also wenn man zwischen unserer Produktionsabteilungen, die Qualitätsabteilung oder das Procurement-Abteilung oder unserer Engineering-Abteilung hinaus, also das ist aus meiner Sicht weniger zwischen Blue und White, sondern eher so Cross-Abteilungen. Mhm. Aber natürlich ist dieses Verständnis, und das ist, was aus unserem Beitrag rauskam, ist diese Empathie, aber nicht nur eine Empathie, ich verstehe deine Emotionen, sondern ich verstehe deine Welt, dein Geschäft, deine Herausforderungen in deinem Geschäft, ein wesentliches Element. Weil wenn dieses Verständnis nicht da ist für die Welt der anderen, dann ist die Zusammenarbeit entlang und die Digitalisierung von den Prozessen auch sehr, sehr schwierig. Mhm. Vor allem für die Umsetzung.
Mhm. Das bringt mich auch auf den Punkt, wir müssen heute unglaublich viel unterschiedliches Wissen managen. Ja, wir haben ganz unterschiedliche Themen, wir haben immer mehr Content und Daten natürlich auch. Wie geht ihr damit um? Wie versucht ihr diesen, vor allen Dingen in so einem technologiegetriebenen Konzern wie bei euch, dieses ungemein große Wissen zugänglich zu machen für die unterschiedlichen Bereiche? Wie schafft man das?
Also es gibt, wir haben so Prozesse natürlich, also Knowledge Management Prozesse, um zu sichern, dass wenn Mitarbeiter gehen oder eine neue Tätigkeit übernehmen, dass das Wissen da so bleibt. Mhm. Und es gibt natürlich auch Wissensmanagement Tool, um da zu sichern, dass das Wissen nicht so verloren geht natürlich. Mhm. Ja.
Manchmal sitzt man also so mit seinem Wissen in einer Abteilung oder hat eigene Probleme. Aber wie weit ist es wichtig, dass man dann auch das große Ganze sieht, the big picture sozusagen, um dann auch also mit integriert zu werden in diesem Digitalisierungsprozess?
Also das ist wesentlich. Also diese gesamte Sicht, dieser holistische Ansatz ist sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich eine sogenannte End-to-End-Data-Ansatz haben möchten. Wir müssen auch diese Business Continuity schaffen entlang der Wertschöpfungskette. Und die Wertschöpfungskette in Operations, im Produktionsbereich, die fängt bei dem Design mit Engineering zusammen. Dann geht es in den Produktion, also erstmal bei Manufacturing Engineering, dann wird es produziert und dann geht es raus zu den Kunden und dann haben wir auch unsere Kunden Service und es geht um diese breite, lange Wertschöpfungskette. Und natürlich, wenn dieses Verständnis und Sicht von diesen gesamten Prozessen nicht da ist, dann verhindert es oder bremst es die ganze Digitalisierung. Und das ist eine Herausforderung, das zu schaffen. Daran arbeiten wir, sodass Menschen auch mehr diesen holistischen Ansatz haben.
Ich stelle mir das unglaublich komplex vor. Also gerade dieser Continuous Engineering Ansatz, dass man wirklich alle Aktivitäten vertikal, horizontal integriert. Wir haben schon ganz am Anfang über das Thema Daten gesprochen. Erst vor 3 Wochen haben ja viele unserer Autorinnen und Autoren auch die Data Literacy Charta hier in Deutschland unterschrieben. Wie wichtig ist das Thema Datenkompetenz, auch für die Nicht-Techniker? Also ich meine, dass ein Data Scientist mit Daten umgehen muss und kann soll, ist klar. Aber wie wichtig ist es für alle anderen Menschen, diese Datenhygiene, nenne ich es jetzt mal?
Also das ist wirklich für alle Mitarbeiter. Und deshalb haben wir auch in unseren Trainings, die obligatorisch sind für alle, für das Jahr, also wirklich über allen Mitarbeiter, haben wir auch das Thema Data Culture. weil ein Grundverständnis von dem Thema Daten sehr, sehr wichtig ist. Denn natürlich in unserer Kompetenzentwicklung unterscheiden wir zwischen alle Mitarbeiter, die sogenannte Key-User, diejenigen, die das, die dazu gebracht werden, das zu nutzen, und die Experten. Mhm. Und dann je nach Kategorie bieten wir unterschiedlichen Trainings an und erwarten auch eine andere, tieferes Verständnis von dem Thema Daten oder nicht. Mhm. Was wir bemerkt haben, was rauskommt in unserem Beitrag im Buch, ist, dass in den Produktions-Use-Case, die wir gegeben haben, ist es wichtiger, ein tieferes Datenverständnis zu haben, als zum Beispiel in Quality und Procurement. Mhm. Weil in Quality und Procurement, da haben sie einfach enger mit den Kollegen von den DTO-Abteilungen zusammengearbeitet, also mit den Experten.
Ja, wir kommen langsam zum Ende. Wir sind aber noch nicht am Ende, denn wir haben in jedem Podcast immer zwei Fragen, die sich sozusagen in jeder Folge wiederholen. Das sind durchaus nicht einfache Fragen, weil man kann sie nämlich in diese Richtung beantworten oder in jene Richtung beantworten. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist so eine zukunftsorientierte. Wenn wir über digitale Kompetenzentwicklung nachdenken, was glaubst du, wird in Zukunft wirklich wichtig sein? Und du kannst dir hier einen Aspekt raussuchen auf individueller Ebene, auf Corporate-Ebene, auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. Also was ist für die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung für dich entscheidend?
Also ich glaube, was wichtig ist, ist vor allem, also wir haben immer so drei Ebenen. Also die erste Ebene ist der Mensch selbst. Also bei den Menschen diese Humility und diese Leadership Skills, anders mit den anderen zusammenarbeiten, Offenheit, Transparenz, Sicherheit in seinem Team schaffen. Dann brauchen wir auf der Organisationsebene ein sehr gutes System Understanding, also Systemverständnis. Wie ist die Organisation? Wie funktioniert die Organisation? Ein holistischer Ansatz über die Organisation. Und dann der dritte Zirkel wäre nicht nur die Organisation an sich, sondern wie ist diese Organisation verbunden mit dem Ökosystem? Weil Digitalisierung heißt auch, wie bewege ich mich auch in der größeren Ökosystem?
Genau, und ich komme mit der sehr viel schwierigeren Frage. Was sollte man auf gar keinen Fall tun, wenn man digitale Kompetenzentwicklung vorantreiben will? Was wäre ein absolutes No-Go?
Ja, also ich glaube schon, man sollte sich nicht nur auf die sogenannte Hard Skill konzentrieren, nach dem Motto, es reicht, dass die Technologie da ist. Und wenn wir die Technologie haben, dann werden wir das gut umsetzen können. Weil wir tauschen uns auch viele mit anderen Firmen. Was rauskommt, ist immer, es geht um Menschen und auch es geht um diese Methoden, wo man auch anders zusammenarbeitet. Also was man nicht machen sollte, ist zu denken, es geht nicht nur um Technologie.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein schönes Schlusswort. Es geht nicht nur um Technologie und das gerade auch aus dem Hause Airbus, wo es natürlich um viele Technologien geht. Eine sehr, sehr schöne Aussage. Liebe Elvira, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Das war ein sehr umfassendes, kurzweiliges Gespräch und ich kann dir verraten, wir haben noch so viele Fragen vorbereitet, weil auch dein Beitrag so viel hergegeben hat. Also wir könnten das eigentlich mit einer Folge 2 dann gleich nochmal fortführen. Aber das Gute ist ja, vor allen Dingen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich auch diesen Beitrag dann selber mal durchlesen kann und darüber diskutieren kann. Der Beitrag heißt nochmal für alle One Prime Operations, die digitale Kompetenzentwicklung im Produktionsökosystem von Airbus Defence, Space and Defence. Und wenn man mehr zu diesem Thema lesen möchte, einerseits möglich ab Mai, wenn das Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung erscheint, aber dann natürlich auch als Einzelkapitel zum Herunterladen schon in den nächsten Wochen dann sozusagen im Internet verfügbar.
Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir eine Value Journey gemacht. Wir waren auf dem Berg des Big Pictures, wir waren im Datensee und das alles mit einer Frau, die eine Pionierin für Mindset ist. Es war sehr spannend, das war das Gespräch mit Dr. Elvira Meyer-Kompt, Vizepräsidentin und Personaldirektorin für Operations Airbus Defence and Space. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenso spannende Persönlichkeiten kennen, die in diesem Themenbereich unterwegs sind, dann senden Sie uns einen Vorschlag unter podcast@i40.de und mit unserem Hashtag DigiKompetenz-Podcast können Sie verfolgen, wer als nächstes kommt in unserem Podcast. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören, wenn es heißt, digital kompetent bleiben. Ihr Philipp Bramin und Anne Kowak.